Willkommen bei Freak Radio am Mikrofon. Begrüßen Sie heute Christoph Zierenbacher
und Sandra Knopp.
Wir beschäftigen uns heute mit der Barrierefreiheit, genauer gesagt mit der baulichen Barrierefreiheit, denn am 01.01.2016 endet die im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Ab dann müssen Waren, Dienstleistungen und Informationen so angeboten werden, dass sie auch barrierefrei zugänglich sind. Doch inwiefern ist Österreich auf diesen Tag vorbereitet? Darüber werden wir heute sprechen mit dem Präsidenten der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation, seines Zeichens auch ÖZIF-Präsident, Herrn Dr. Klaus Voget. Ich darf Sie zunächst recht herzlich begrüßen und Sie gleich zu Beginn fragen, auf welche Barrieren denn behinderte Menschen im Alltag stoßen?
Ja, vielfache Barrieren. Man kann es natürlich im Bereich der architektonischen Barrieren, sieht man es ja quasi an jeder Ecke, wiewohl es in den letzten Jahren insbesondere in einer Stadt wie Wien ein bisschen besser geworden ist. Ich lebe ja schon seit 40 Jahren in Wien und kann mich noch erinnern, wie es vor 40 Jahren ausgesehen hat. Da hat sich doch einiges getan, aber es ist nach wie vor natürlich noch eine gewaltige Aufgabe, die da vor uns liegt. Aber es gibt natürlich auch in Bereichen, die nicht so spektakulär und direkt ins Auge fallen, nämlich im Bereich der Kommunikation, im Bereich der blinden Menschen sieht man also mittlerweile doch schon eine Fülle von Leitsystemen, insbesondere in den Städten. Es ist etwas geschehen, aber es ist noch eine ganze Menge zu tun.
Sie haben es angesprochen, was hat sich denn in den letzten 40 Jahren so verändert in Wien?
Also angefangen hat es, ich kann mich noch erinnern, wie die Diskussionen losgegangen sind, die abgeschreckten Gehsteige haben. Da hat es dann noch diesen berühmten Streit mit den Blindenverbänden gegeben, die gesagt haben, wir brauchen die Gehsteige, weil die mit den taktilen Systemen sie den Gehsteig erfüllen müssen. Da hat es dann diesen berühmten Kompromiss mit den 3 Zentimetern gegeben. Aber das war Thema, das war vor 40 Jahren Thema. War wahrscheinlich eine der ersten Dinge, die sich geändert haben. Also die Gehsteig absenken ist also jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Man sieht aber heute auch schon in Bereichen, Einkaufszentren etc., die sind also eigentlich in der Regel alle mehr oder weniger barrierefrei. Es gibt halt immer auch Fehler, die gemacht werden. Das hängt aber wahrscheinlich gar nicht so sehr am guten Willen derjenigen, die das vorbereiten, sondern das hängt wahrscheinlich eher ein bisschen am fehlenden Know-how, wie man die Dinge barrierefrei gestaltet. Aber insgesamt ist etwas im Gange, aber es ist noch viel zu wenig.
Sie haben das fehlende Know-how angesprochen. Wo könnte denn dieses herkommen? Also wohin soll sich ein Unternehmer wenden, wenn er sagt, Barrierefreiheit will ich haben, aber auskennen tue ich mir damit nicht?
Jetzt will ich mal ketzerisch sagen, besser nicht zu einem Architekten. Da haben wir also teilweise doch das größte Unwissen ist dort vorhanden. Am besten ist es wahrscheinlich, man orientiert sich einmal im Bereich der Behindertenorganisationen, die haben da eine Menge Know-how angesiedelt, unter anderem auch der ÖZIF mit seinem Projekt ÖZIF Access, aber viele andere auch, die also hier gutes Know-how haben und den Ratsuchenden tatsächlich gut beistehen können.
Was macht ÖZIF Access genau für all jene, die es nicht kennen?
Na, ÖZIF Access macht ganz konkret diese Beratungen. Wenn jemand kommt und sagt, ich würde eigentlich ganz gerne meine Dienstleistung barrierefrei anbieten, aber ich weiß nicht genau, wie das konkret geht, dann kriegt dieser Mensch eine wirklich gute Expertise, wie Barrierefreiheit konkret am konkreten Objekt umsetzbar ist.
Haben Sie doch ein Beispiel, weil es ist ja auch so, dass es ja auch mehr ist, Barrierefreiheit ist ja mehr als jetzt einfach eine Rollstuhlrampe. Man muss ja auch auf die Bedürfnisse von anderen Menschen mit Behinderungen eingehen. Was fällt da noch drunter, um zum Beispiel ein Gebäude barrierefrei zu gestalten?
Ja, man muss das umfassend betrachten. Das ist ein bisschen das Problem, das manchmal bei spezialisierten Behindertenorganisationen vorkommt, dass sie sagen, sie schauen halt nur auf ihre unmittelbare Klientel und vergessen, dass es doch eine Menge anderer Bedürfnisse gibt. Hier bietet ÖZIF Access ganz konkret eine umfassende Beratung im Barrierefreiheitsbereich an. Das geht über die architektonische Barrierefreiheit natürlich, aber das geht natürlich auch im Bereich Blindenleitsysteme, es geht im Bereich von Induktionsschleifen, es geht aber auch im Bereich von Zeichen setzen irgendwo an den Scheiben, damit man das unterscheiden kann für Menschen, die sehbehindert sind. Und in letzter Konsequenz, da, das ist allerdings noch in, steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, natürlich auch die Hinweise in einer Art und Weise, dass das auch für Menschen mit kommunikativen Einschränkungen gut wahrgenommen werden kann.
Sie haben in einer Bilanz zu 2014 gesagt, 2015 könnte das Jahr der Barrierefreiheit werden. Was muss geschehen, damit Sie sagen, ja, das ist eingetroffen?
Na, ich fürchte, 2015 wird es wahrscheinlich noch nicht werden, das Jahr der Barrierefreiheit. Aber es ist dieser Stichtag, 1.1.2016, hat schon auch einen symbolischen Wert, weil jetzt, glaube ich, vor ungefähr einem bis eineinhalb Jahren hat man seitens der Dienstleistungsanbieter der Unternehmungen erkannt, offensichtlich bis jetzt hat man die Sache ein bisschen verschlafen, dass hier Feuer am Dach ist, dass da jetzt wirklich etwas auf sie zukommt. Und so gesehen glaube ich, dass ab dem Jahr 2016 die Dinge sich beschleunigen werden. Wenn es sich nicht von selber beschleunigt, dann werden wir dafür sorgen, dass es sich beschleunigt.
Mit welchen Aktionen? Ohne jetzt zu viel zu verraten.
Mal in erster Linie die Aktionen, die das Gesetz, das Behindertengleichstellungsgesetz tatsächlich vorsieht. Man hat immer behauptet, das Gleichstellungsgesetz sei ein bisschen zahnlos. Das mag vielleicht in manchen Bereichen stimmen. Ich denke, wenn man die Möglichkeiten ausschöpft, die dieses Gesetz heute schon bietet, dann würden wir schon um viele Schritte weiter sein. Das liegt ein bisschen auch an uns selber. Es gibt ja die Möglichkeit, ein Schlichtungsverfahren einzuleiten beim Bundessozialamt, Sozialministerium Service, wie es jetzt heißt, wenn man das Gefühl hat, man ist durch eine Barriere diskriminiert. Das wird aus meiner Sicht österreichweit jedenfalls noch viel zu wenig gemacht. Hier müssten die Betroffenen selber sagen, ich nehme meine Notwendigkeiten, die ich sehe, in die Hand und kümmere mich selber darum. Das ist auch so ein bisschen ein Paradigmenwechsel in der gesamten Behindertenpolitik. Früher hat man halt ein Problem an die Politik herangetragen, gesagt, macht bitte irgendwas. Heute hat man selber die Möglichkeit, etwas zu tun. Schlichtungsverfahren, die in vielen Fällen ja auch gut funktionieren. Und wenn das nicht zum Ziel führt, dann ist auch eine Klage bei Gericht möglich.
Aber Sie haben gesagt im Vorfeld, dass man sehr schwer zum obersten Gerichtshof kommt als einzelner Betroffener. Was hat es denn damit auf sich?
Also das Gesetz hat natürlich Schwachstellen. Eine Schwachstelle ist zum Beispiel, dass es nur Schadenersatzansprüche gibt und keinen Beseitigungs- und Entlassungsanspruch. Das ist etwas, was wir eh schon seit langem auch fordern als eine Veränderung. Aber in der derzeitigen Situation ist es so, dass es dringend notwendig wäre, eine einheitliche Judikatur zu dem Thema zu schaffen. Die Betroffenen sind verunsichert und die Unternehmungen sind auch verunsichert, weil sie nicht genau wissen, was sie jetzt wirklich tun müssen, respektive die Betroffenen, was sie konkret einfordern können. Da ist eine Schwachstelle des Gesetzes, dass, weil dieses Gesetz eigentlich eine Möglichkeit, zum obersten Gerichtshof zu kommen, fast nicht vorsieht. Die Schadenersatzansprüche, die ideellen Schadenersatzansprüche bewegen sich etwa so im Bereich von 1.000 Euro. Und mit 1.000 Euro kommt man nicht zum obersten Gerichtshof. Da bleibt man spätestens beim Landesgericht hängen. Und da gibt es aber in ganz Österreich eine Menge Landesgerichte, die ja teilweise auch unterschiedliche Urteile fällen. Und das ist nicht das, was ich mir unter Rechtssicherheit verstehe.
Sie sind ja selber Richter gewesen. Wie viele Schlichtungen haben Sie denn schon selbst durchgeführt als Rechtskundiger? Also durchgeführt, angestrebt, muss man sagen.
3 Schlichtungen habe ich angestrebt. Es ist dann sogar in einem Fall in eine Klage gemündet. Ich habe ein Reisebüro geklagt, weil sie einen Bus zur Verfügung gestellt haben, der nicht barrierefrei erreichbar war. Und zu meinem Erstaunen habe ich die Klage auch gewonnen.
Das heißt, dieses Busunternehmen stellt jetzt barrierefreie Busse
Nein, die müssen, zur Verfügung? Nein, die müssen einen Schadenersatz zahlen. Aber Sie haben vorher ja bestritten, dass das Gesetz überhaupt für Sie anzuwenden ist. Das war das Wesentliche dabei, dass viele ja glauben, das Gesetz gilt nur für die öffentliche Verwaltung und sehr unsinnige Vorstellungen gibt es da teilweise dazu. Und das ist jetzt klargestellt, das Gesetz gilt selbstverständlich auch für die Touristik- und Reisebürobranche und ich glaube, das wird zu einem Umdenken führen.
Aber wenn ich es jetzt überspitzt formuliere, könnte man sagen, bezugnehmend auf den Fall, den Sie geschildert haben, gezahlt hat man, aber gelernt hat man nichts?
Naja, der Lernprozess dauert leider Gottes immer ein bisschen länger, also es geht nicht so schnell. Ich denke, es müssen natürlich mehr solche Schlichtungsverfahren, mehr auch Klagen kommen. Aber das Schöne ist, wenn man sozusagen einmal eine solche Klage gewonnen hat, dann macht das anderen auch Mut, zu sagen, okay, ich habe einen ähnlichen Fall, eigentlich müsste ich diese Klage auch gewinnen. Also man hat nicht die Furcht, dass man hier auf den Prozesskosten sitzen bleibt und all diese Dinge, die viele Menschen davon abhalten, diesen Weg zu gehen.
Sagen Sie, wie publik ist es oder wie bewusst ist es den Unternehmen, dass jetzt dieser Stichtag da ist? Finden Sie, das wird genug kommuniziert oder sollte das noch mehr kommuniziert werden?
Das ist ein Versäumnis der Regierung, muss ich sagen. Also hier dieses Gesetz publik zu machen. Das ist aber auch ein Versäumnis zum Beispiel der Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer sollte ja eigentlich ihren Unternehmungen eine Serviceleistung bieten und sie darauf aufmerksam machen, da kommt was auf euch zu. 10 Jahre haben wir immerhin, oder 9 Jahre haben wir jetzt schon Übergangsfrist. Das hat man so sträflich vernachlässigt. Und die Regierung hat eigentlich geglaubt, ein Gesetz zu machen reicht aus, um die Dinge schon ins richtige Lot zu bringen. Also das Bekanntmachen dieser Bestimmungen, der Konsequenzen, die sich daraus ergeben, das liegt völlig im Argen. Und ich kann nur hoffen, dass jetzt, wo das Bewusstsein auch bei den Unternehmungen, auch bei der Kammer mittlerweile gestiegen ist, dass es hier auch entsprechende Kampagnen gibt, dass das bis in den letzten Winkel von Österreich auch bekannt wird.
Sagen Sie, gibt es Branchen, die besonderen Aufholbedarf haben und welche, die vielleicht schon Vorreiter auf dem Gebiet sind?
Zum Beispiel der touristische Bereich, der hat noch einen enormen Nachholbedarf. Also wenn man in manchen Bundesländern versucht, irgendwo Urlaub zu machen, und man sucht verzweifelt nach einem barrierefreien Quartier, dann wird man sich wundern, was man alles nicht findet. Also hier gibt es eine Bewusstseinsbildung auch für die Tourismusbranche, zu sagen, erstens einmal ist das ein Markt für uns. Es gibt ja nicht so wenige Menschen mit Behinderungen. Mittlerweile gibt es im europäischen Bereich, spricht man etwa von 15-20% der Bevölkerung. Das ist ja eine riesige Zahl. Und das hat man in der Tourismusbranche überhaupt noch nicht erkannt, dass das ein Potenzial ist. Das wird aber kommen. Ich schaue mir gerade im Tourismusbereich, schaue mir ganz gerne ein bisschen um. Und ich sehe also gerade in den Städten zum Beispiel, nicht nur in Österreich, sondern auch in europaweit, findet sich zunehmend, insbesondere bei den Hotelketten, die aus Amerika kommen, weil dort ist ja Barrierefreiheit eine Selbstverständlichkeit, zunehmend das selbstverständlich auch der Hinweis, wir haben 2, 3 oder 4 barrierefreie Zimmer.
Fallen Ihnen da Musterbeispiele ein in dem Moment, wo Sie uns das erzählen?
Ja, zum Beispiel also Hilton, Holiday Inn, Ramadan, das sind also typische, da kann man hinfahren, wo man will. Man wird in jeder Stadt dort mit ziemlicher Sicherheit ein barrierefreies Zimmer vorfinden. Inwieweit diese Zimmer dann ausgestattet sind mit gutem Willen manchmal, aber nicht unbedingt mit tollem Know-how. Das hängt aber wirklich damit zusammen, dass auch die Ausbildung der Handwerker noch sehr im Argen liegt. Der Installateur, der hat zwar den Auftrag, macht das barrierefrei, aber mehr kriegt er wahrscheinlich vom Architekten auch nicht aufgetragen. Und so sieht dann manchmal auch das Zimmer aus. Wenn ich mich dann bei der Hotelrezeption beschwere, sagen sie, ja, wir haben den Architekten beauftragt, das barrierefrei zu machen. Wir sind davon ausgegangen, dass es auch der Fall ist. Also da gibt es in der Ausbildung noch eine Menge zu tun.
Das klingt jetzt so, als hätten Sie da selbst einiges erlebt. Gibt es da Begebenheiten im Punkt der Barrierefreiheit, die Ihnen besonders im Gedächtnis haften geblieben sind?
Es gibt eine Menge Erfahrungen auf dem Sektor. Ich habe natürlich immer wieder festgestellt, also die Betten sind so niedrig, dass man nicht mehr aus dem Bett heraus in den Rollstuhl kommt. Die Spiegel sind irgendwo oben, wo man nicht hineinsehen kann. Es sind manchmal die Toiletten so angeordnet, dass man zwar auf den ersten Blick das Gefühl hat, das passt irgendwie, aber es passt natürlich nicht. Und vor allen Dingen, was immer wieder vorkommt, sind die barrierefreien Duschen. Die will man natürlich besonders schön machen, indem man dann zwar eine barrierefreie Dusche macht, aber rundherum das alles mit schönem Glas verkleidet. Und da stellt sich dann heraus, dass man dann nicht hineinkommt, weil man meistens ums Eck herumfahren muss und drinnen natürlich auch nicht vom Rollstuhl auf den Sitz hinüberkommt. Das ist etwas, was die Vermieter gar nicht begreifen, weil sie sagen, es ist eh alles wunderbar, man kann nicht dort hineinfahren mit dem Rollstuhl. Ja, dass man sich im Rollstuhl nicht duschen kann, wenn man anschließend dann den Rollstuhl ja benutzen will, weil man ja drauf sitzen muss, das kommt dann später bei einem Aha-Erleben. Ach so, ja, das stimmt, das habe ich nicht bedacht.
Wir haben jetzt auch darüber geredet, dass halt die größeren Unternehmen meistens mehr mit Barrierefreiheit anfangen können als zum Beispiel kleinere. Was kann jetzt so ein Einzelunternehmer machen, um sein Geschäft möglichst barrierefrei zu halten?
Also das Gleichstellungsgesetz sieht ja hier auch eine Bestimmung vor, die sagt, die Herstellung von Barrierefreiheit muss zumutbar sein. Das wird natürlich viele Fragen aufwerfen in der Zukunft und deswegen glaube ich auch, dass man eine vergleichbare Judikatur brauchen, um zu wissen, was kann ich jemand zumuten. Natürlich wird es in einem ein Kreislergeschäft, in einem Altbau, wird sich sehr, sehr schwer tun, die drei Stufen in irgendeiner Form zu beseitigen, weil das Lokal klein ist und dann meistens auch die zuständige Gemeinde es nicht erlaubt, dass man draußen den Gehsteig aufhebt, weil da ist dann sozusagen nicht mehr der Kreisler zuständig, sondern da müsste man die Gemeinde auch mit einbinden. Und die sind dann manchmal aus Ortsbildfragen oder was auch immer dagegen, dass man so etwas tut. Ich würde meinen, es werden sicher Bereiche übrig bleiben, die nicht barrierefrei machbar sind. Da wird man nach zweit- oder drittbesten Lösungen suchen müssen. Das sieht das Gesetz aber auch vor. Und im Übrigen glaube ich, dass in Zukunft in der Immobilienwirtschaft die Nachfrage nach barrierefreien Geschäftsräumlichkeiten größer sein wird. Das heißt, die Immobilienwirtschaft wird sich auch orientieren an der Tatsache, dass hier barrierefreie Geschäfte nachgefragt werden. Also die alten, nicht mehr barrierefrei machbaren Geschäfte werden wahrscheinlich in Zukunft eher leer stehen und nicht mehr für solche Zwecke vermietet werden können.
Sagen Sie, gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen barrierefreien Gebäuden in Wien und in den Bundesländern?
Ja, also am Land zum Beispiel ist der Begriff der Barrierefreiheit noch ziemlich unterbelichtet. In der Stadt konzentriert sich halt vor allen Dingen, es sind natürlich durch die schulischen, universitären Möglichkeiten, sind auch viel mehr Menschen mit Behinderungen in einer Großstadt als irgendwo an einem Dorf. Da gibt es vielleicht überhaupt nur einen oder eine. Und daher ist dort das Bewusstsein noch viel weniger ausgeprägt als hier in der Stadt. Das wird die echte Herausforderung werden, in den kleinen Gemeinden, die Bürgermeister, die Gemeinderäte auf diese Variante einzuschwören und dann auch die Dienstleister, die es dort ja auch gibt, ihnen klarzumachen, dass sie das tun müssen. Das ist nämlich die Schwierigkeit, dass wenn dort ein Betroffener lebt und sagt, ich will jetzt meinen Kreisler endlich so weit bringen, dass er das umbaut, dann sagt er, ich kann mir den aber nicht vergrämen, weil sonst kriege ich meinen Kipferl nicht mehr anschließend. Also lässt das bleiben. Das heißt, hier müssten sozusagen Fremdarbeiter kommen, also behinderte Menschen aus Wien, die in ein Dorf in Vorarlberg eine Klage erheben, weil die können sich das leisten, weil die sind auf das dortige Kipferl nicht angewiesen.
Das heißt, jemand, der kein Naheverhältnis hat und deshalb sich nicht scheut, den Kreisler einmal ein bisschen unsanft anzupacken und zu sagen, jetzt mach endlich, sonst mach ich.
Genau, ja. Also was ich in einem Punkt noch sagen will, das Gleichstellungsgesetz ist ein wirklich gutes und wirksames Instrumentarium. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, es gibt daneben auch die Notwendigkeiten, im öffentlichen Recht Dinge zu verändern. Also zum Beispiel die Bauordnungen müssen auf Barrierefreiheit in einem viel größeren Maße Rücksicht nehmen, als das bisher der Fall ist. Und nicht so wie zum Beispiel in der niederösterreichischen Bauordnung, die jetzt novelliert worden ist, plötzlich einen Rückschritt feststellen mussten. Die Gewerbeordnung zum Beispiel. Hier denke ich, wenn ich hätte eine Betriebsanlagenbewilligung, die ich ja brauche, wenn ich ein Gewerbe ausübe, da müsste das selbstverständlich, da werden 100.000 andere Sachen auch überprüft, da müsste selbstverständlich auch in der Gewerbeordnung festgehalten sein, dass auch die Barrierefreiheit überprüft werden muss. Das würde uns dann viele Prozesse und Schlichtungsverfahren mit Hilfe des Gleichstellungsgesetzes ersparen.
Inwiefern war Niederösterreich ein Rückschritt? Könnten Sie das allen Nicht-Eingeweihten nochmal erläutern?
Ich habe jetzt nicht mehr alle Details jetzt nicht mehr im Kopf, aber etwas ist mir noch sehr stark in Erinnerung geblieben, dass zum Beispiel Verkaufsflächen, die weniger als 750 Quadratmeter haben, nicht mehr barrierefrei gebaut werden müssen. Was also wirklich ein absoluter Schwachsinn ist. Man darf nicht vergessen, derjenige, der sich jetzt auf die niederösterreichische Bauordnung verlässt und eine 600 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht barrierefrei ausgestaltet, muss aber trotzdem damit rechnen, dass er nach dem Gleichstellungsgesetz geklagt wird. Der wird wahrscheinlich sagen, ich glaube, die ganze Politik ist bescheuert. Die einen machen das und auf der anderen Seite ein Bundesgesetz, das ganz was anderes sagt.
Was wir noch nicht abgedeckt haben, welche Förderungsmöglichkeiten gibt es denn, wenn man was barrierefrei machen möchte? Und sind die aus Ihrer Sicht ausreichend?
Ich meine, abgesehen davon, dass es eine Verpflichtung ist, die aus dem Gesetz hervorgeht und daher die Verpflichtung auch unabhängig davon vorhanden ist, ob jemand gefördert wird oder nicht, hat es ja bis dato beim Bundessozialamt so eine Art Fonds gegeben, wo man ansuchen konnte oder noch immer ansuchen kann, um eine Förderung, wenn man eine barrierefreie Maßnahme machen will. Allerdings ist der Fonds sehr schwach dotiert und ich fürchte, dass er im Laufe der nächsten Zeit wahrscheinlich austrocknen wird. Das heißt, sich darauf zu verlassen, ich mache nur Barrierefreiheit, wenn ich eine entsprechende Förderung kriege, das werden sich wahrscheinlich die Unternehmen abschminken müssen. Es sei denn, es fallen irgendwo vom Himmel eine ganze Menge Mittel, dann würde das natürlich schneller gehen, keine Frage, aber ich glaube, das wird es nicht spielen.
Apropos Mittel, was müsste geschehen sein, wenn ich Sie in 10 Jahren wieder einladen würde zum Thema Barrierefreiheit? Dass Sie sagen, jawohl, ich bin zufrieden mit dem, was wir seit 2006 erreicht haben.
Naja, alles das, was ich jetzt kritisiert habe, müsste dann zumindest zu einem Gutteil beseitigt werden. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man so streng formalistisch sagt, das muss alles jetzt bis in 10 Jahren barrierefrei sein. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Und das ist auch nicht der Sinn und Zweck hinter der Geschichte. Das wird ein Prozess bleiben. Viele Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich. Aber was ich mir vorstellen würde und was ich gerne sehen würde, ist, dass Barrierefreiheit mit derselben Selbstverständlichkeit angenommen wird, wie es in den USA passiert. Dort ist Barrierefreiheit kein Thema, über das man konfrontativ diskutieren muss. Das ist sowas von selbstverständlich. Dass auch in Amerika gibt es noch Bereiche, die nicht barrierefrei sind. Keine Frage. Es gibt auch Altbauten, die schwierig zu gestalten sind. Aber es ist unumstritten, dass Barrierefreiheit dort zu machen ist. Und das würde ich mir in 10 Jahren wünschen, dass diese innere Einstellung der gesamten Gesellschaft diesem Thema gegenüber dann da ist.
Danke soweit. Ich darf einmal um eine kurze Musikbrücke bitten. Arik Brauer zum Thema passend. Sie haben ein Haus gebaut.
Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Gestern noch mit Doko wie beim Fenster aus sich sehen, hätte in der Früh uns mir den Himmel schon verstößt. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Siegst den ganzen Tag eine graue Mauer, kriegst ein graues Herz auf die Dauer. Spülen die Purmer auf einen harten Grund, oh, kriegst bald harte Augen, einen harten Mund. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Gestern noch mit Doko wie beim Fenster aus sich sehen, hätte in der Früh uns mir den Himmel schon verstößt. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Schlafst in einer Hernerstein, wirst doch bald ein Händel sein. Wohnt es wie ein Schwebehützel, oh, kriegst doch bald ein Oschenkeeper. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut.
Willkommen zurück zu einer Frickradi-Diskussion mit Klaus Voggett, ÖAR-Präsident und ÖZIF-Präsident. Herr Dr. Voggett, um noch kurz vor Ende der Sendung auf das Thema Pflege und Pflegefinanzierung zu sprechen zu kommen. Die ÖAR hat eine Bürgerinitiative initiiert mit dem Ziel, die Verschlechterung im Pflegegeld wieder loszuwerden. Wie steht diese Bürgerinitiative momentan da und was soll in weiterer Folge geschehen?
Derzeit halten wir, glaube ich, bei 16.000 Unterschriften. Wir werden schauen, dass wir noch diese Zahl erhöhen können und werden dann irgendwann einmal versuchen, die Frau Nationalratspräsidentin dazu zu bewegen, dass sie dieses Konvolut auch entgegennimmt. Damit ist aber natürlich die Geschichte noch nicht getan, nicht? Weil meistens werden solche Bürgerinitiativen im Parlament, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verräumt, nicht? Also man diskutiert einmal kurz und verschiebt sie dann in irgendeinen Ausschuss, wo dann nicht allzu viel passiert. Also wir müssen schon versuchen, auch über diese Bürgerinitiative hinaus mehr Druck zu machen. Und das liegt wieder an den Betroffenen selber. Also die Organisationen selber haben nur die Kraft, die ihnen die Mitglieder und die Menschen mit Behinderungen auch tatsächlich verleihen. Es ist uns allen bekannt, dass wir Pflegegelderhöhungen in der Vergangenheit, glaube ich, insgesamt 4-mal erlebt haben, eher bescheiden. Ansonsten hat sich das Pflegegeld vom Wert her drastisch vermindert. Das heißt, es ist heute nur mehr 70% dessen Wert, was es irgendwann einmal bei der Einführung wert geworden ist. Zum anderen ist in dazwischen immer wieder Novellen gekommen, die also vor allen Dingen an den unteren Stufen abgeknappert haben, sodass dann immer weniger Menschen in die Stufe 1 und in die Stufe 2 hineinkommen, was also fatal ist aus meiner Sicht, weil hier die Gefahr besteht, dass die Menschen, wenn sie nicht in die Pflegegeldstufe hineinrutschen, dann in die wesentlich teurere Pflegeheim früher wechseln müssen, als sie das getan hätten, wenn sie über Pflegegeld verfügen könnten. Das ist volkswirtschaftlich eigentlich eine unsinnige Maßnahme. Das ist nur kurzfristig zur Geldbeschaffung gemacht.
Sie haben ja unlängst den Sozialminister selbst interviewt, also sind auf die andere Seite gewechselt und haben die Antwort bekommen, er wird das Pflegegeld nicht angreifen. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Äußerung? Reicht Ihnen das mal als erster Erfolg oder hätten Sie gerne noch mehr Äußerungen diesbezüglich?
Wenn er sagt, er wird das Pflegegeld nicht angreifen, dann ist das eher eine gefährliche Drohung, weil er sollte es ja angreifen, aber im positiven Sinne einmal angreifen. Also persönlich habe ich das Gefühl, dass der Sozialminister, aber das ist nicht der erste Sozialminister, keine besondere Freude mit dieser Geldleistung hat. Das war schon in der Entstehungsgeschichte so, dass man eher gemeint hat, man müsse die Sachleistungen ausweiten und Geldleistungen, Betroffenen Geld in die Hand zu geben, um Gottes Willen. Da könnte er vielleicht irgendwas tun damit, nämlich es für seine Zwecke zu verbrauchen. Ich glaube, dass momentan aus dem Sozialministerium nicht allzu viel Intentionen vorhanden sind, die Pflegesituation positiv zu verändern. Das wird auch eine mittel- und langfristige Strategie sein, hier Veränderungen herbeizuführen. Klar ist, dass es Geld braucht. Wir haben immer mehr Pflegegeldbezieher. Bei der Einführung waren es etwa 250.000, 300.000, mit den Ländern gemeinsam waren es über 300.000. Heute sind es 450.000, also das ist schon eine finanzielle Herausforderung, das ist keine Frage. Aber wir haben, ich möchte zur Finanzierung schon was dazu sagen, weil das immer in Vergessenheit geraten wird. Wir haben vor der Pflegegeldreform einen hilflosen Zuschuss gehabt, der damals etwa 10 Milliarden Schilling ausgemacht hat und der war valorisiert, das ist im Gesetz gestanden und das hätte sich wahrscheinlich bis zum heutigen Tag auch nicht geändert. Und für den Mehraufwand im Pflegegeldgesetz hat man die Krankenversicherungsbeiträge erhöht, auf Umwegen sozusagen, aber trotzdem nicht eine Versicherungsleistung daraus gemacht, sondern eine Steuerleistung. Ich persönlich neige nicht dazu, dass man unbedingt eine Pflegeversicherung machen muss. Also ich bin eher dafür, dass es eine Steuerfinanzierung sein muss. Aber es muss zusätzliches Geld aufgetrieben werden. Zweckgebunden kann man hier an alles Mögliche denken. Hier ist der Fantasie aus meiner Sicht keine Grenzen gesetzt. Aber da will ich der Politik nicht vorgreifen. Wichtig ist, dass das Geld zur Verfügung steht. Es muss eine entsprechende Valorisierung des Pflegegeldes her, damit der Zweck, der damit ursprünglich verbunden ist, auch weiterhin aufrechterhalten bleibt. Und dafür benötigt es Geld.
Das heißt, wenn ich Sie kurz zusammenfassen darf, das Pflegegeld muss jährlich angepasst werden an die Inflation und die dafür benötigten Mittel, muss man sagen, sollten schleunigst von der Politik aufgebracht werden.
Genau so ist es, ja.
Ja, dann sage ich danke für ein sehr interessantes Gespräch. Im Hintergrund erklingt schon leise, aber mahnend der Kaiserwalzer. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.